Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal im Mittelpunkt aus dem Johannesevangelium, die zweite Hälfte von Kapitel 12. Mittlerweile ist für Jesus die letzte Woche seines irdischen Lebens angebrochen. Die Menschen in Israel bereiten sich auf das bevorstehende Passafest vor. Viele sind dazu extra nach Jerusalem gekommen, so dass in den Straßen der Stadt wesentlich mehr los ist als üblich. Auch Jesus und seine Jünger sind inzwischen eingetroffen. Sie haben zuvor in Bethanien, einem Dorf am Fuß des Ölbergs, ihre Freunde Martha, Maria und Lazarus besucht. Dorthin werden sie in den nächsten Tagen mehrmals zum Übernachten zurückkehren. Einige Leute hatten schon gerätselt, ob Jesus es diesmal überhaupt wagen würde, zum Fest nach Jerusalem zu kommen. Sie wussten, dass er bei den religiösen Führern des Volkes verhasst war. Zuerst hatten sich seine Feinde nicht getraut, ihn gefangen zu nehmen, weil er bei vielen Leuten im Volk recht beliebt war. Dann wollten sie ihn tatsächlich töten, doch er entwischte ihnen mehrmals. Das führte schließlich dazu, dass die Hohenpriester und Pharisäer einen Aufruf veröffentlichten. Jeder, der Jesus zu Gesicht bekommt, sollte sich melden, um den vermeintlichen Gotteslästerer bestrafen zu können. In den Tagen vor dem Passafest herrscht Hochbetrieb in Jerusalem. Aus ganz Israel sind Menschen hierher gereist, um gemeinsam das Fest der Befreiung aus ägyptischer Hand zu feiern. Unter den Leuten, die Jerusalem in diesen Tagen bevölkern, gehören aber auch welche, die im Johannesevangelium Kapitel 12 als Griechen bezeichnet werden. Damit könnten Menschen gemeint sein, die von ihrer Abstammung her zwar keine Juden sind, aber den Glauben an den Gott Israels angenommen haben. Griechen wurden sie möglicherweise deshalb genannt, weil sie kein Hebräisch konnten, sondern das weit verbreitete Griechisch sprachen. Wie es auch sei, auf jeden Fall waren sie nach Jerusalem gekommen, so heißt es in Vers 20, um anzubeten auf dem Fest. Als Nichtjuden durften sie zwar das Innere des Tempels nicht betreten, aber im Vorhof der Heiden waren sie willkommen. Als sie davon erfahren, dass auch Jesus nach Jerusalem gekommen ist, möchten sie ihn gern kennenlernen. Respektvoll bitten sie einen seiner Jünger, den Kontakt mit ihm herzustellen. Vielleicht befindet sich Jesus inzwischen auch schon im Tempel, so dass sie ihn nicht direkt selbst ansprechen können. Stattdessen reden sie mit Philippus. Der wiederum fragt Andreas um Rat. Diesen beiden ist gemeinsam, dass sie die einzigen Jünger sind, von denen ausschließlich ein griechischer Name bekannt ist. Deshalb scheint es naheliegend, dass Philippus wegen seines vertraut klingenden Namens und vielleicht auch wegen seiner Griechischkenntnisse von den Griechen angesprochen wird. Streng genommen lässt der Bibeltext offen, ob es tatsächlich zu der gewünschten Begegnung kommt. Es wird lediglich berichtet, dass Philippus und Andreas darüber mit Jesus reden. Ich persönlich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass Jesus diejenigen abweist, die sich so sehr darum bemühen, ihn kennenlernen zu dürfen. Zumal Jesus im Folgenden einige Voraussetzungen und Bedingungen nennt, unter denen es möglich ist, sein Nachfolger zu werden. Die Entscheidung zur Nachfolge allerdings, das wird in diesen Tagen vor der Kreuzigung Jesu besonders deutlich, diese Entscheidung zur Nachfolge ist mit schwerwiegenden Konsequenzen verbunden. So vergleicht sich Jesus mit einem Weizenkorn, das zuerst in die Erde gelegt werden muss, um keimen und Frucht bringen zu können. Eine Anspielung darauf, dass man ihn töten und in ein Grab legen wird. Doch nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung wird es zu einem ungeheuren Wachstum seiner Anhängerschaft kommen. Ja, erst nach seinem Tod und seiner Auferstehung kann die christliche Gemeinde überhaupt erst entstehen. Sie wächst bis zum heutigen Tag und gedeiht. Dieses Weizenkornprinzip gilt aber nicht nur für Jesus selbst, sondern auch für diejenigen, die ihm nachfolgen. Deshalb sagt Jesus, und damit komme ich zu Vers 25, wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Das Leben hassen. Diese Übersetzung aus dem griechischen Neuen Testament ist zwar vollkommen richtig, aber dennoch verbinden wir mit diesem Ausdruck etwas anderes, was hier nicht gemeint ist. Gemeint ist nicht, dass wir aus lauter Enttäuschung unser Leben für wertlos erachten und es wegschmeißen sollen, sondern es geht darum, sich nicht an das diesseitige Leben zu klammern, weil das ewige Leben so viel mehr wert ist. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass Jesus dies allein zu seinen beiden Jüngern Philippus und Andreas sagt, als sie ihn wegen der Griechen ansprechen, die ihn gern kennenlernen möchten. Sondern meines Erachtens nennt Jesus hier die grundlegenden Bedingungen für die Nachfolge und spricht damit ganz besonders die besagten Griechen an. Bereit sein, das Leben auf dieser Welt gering zu achten, zugunsten des ewigen Lebens. Offenbar lenkt Jesus die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer immer mehr auf das Kreuz, das ihn erwartet. Wobei sich seine Vorstellung vom Kreuz deutlich von dem unterscheidet, was die Römer gedanklich mit dem Kreuz verbinden. Sie sind als Besatzungsmacht zuständig für die Durchführung von Kreuzigungen. Und sie verbinden damit die Vorstellung, dass ein Verbrecher am Kreuz in aller Öffentlichkeit gedemütigt wird und seine gerechte Strafe erhält. Ein Mensch, der am Kreuz endet, soll sich dafür schämen. Ja, das Kreuz ist ein Werkzeug der Schande, der Schmach und der Scham. Jesus dagegen sieht in dem Kreuz in erster Linie ein Werkzeug der Erlösung. Im Galaterbrief Kapitel 3 heißt es, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme. Also, Jesus ist bereit, am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben. Aber das Kreuz ist für ihn nicht einfach nur Endstation, sondern er blickt bereits auf das, was danach kommt, seine Auferstehung und seine Verherrlichung. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, wenn man den griechischen Originaltext möglichst wörtlich übersetzt, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Und, jetzt kommt die entscheidende Stelle, der wegen der vor ihm liegenden Freude die Schande ertrug und das Kreuz erduldete. Jesus verbindet mit dem Kreuz also nicht nur seinen eigenen qualvollen Tod, sondern er sieht bereits, was er dadurch bewirken kann, nämlich die Erlösung der Menschen. Und die Aussicht auf die vor ihm liegende Freude, die im Hebräerbrief erwähnt wird, gibt ihm die Kraft, das Kreuz zu erdulden. Er wird zu seinem himmlischen Vater zurückkehren und von ihm verherrlicht werden. Zurück zu Vers 25 in unserem Bibeltext. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, sagt Jesus. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Im Grunde fordert uns Jesus auf, seinem Beispiel zu folgen. Er hat sich nicht an sein irdisches Leben geklammert, sondern ist in dem Bewusstsein gestorben, dass das ewige Leben auf ihn wartet, die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Auch wir, wenn wir diese Zukunftshoffnung haben, brauchen uns nicht an unser irdisches Leben zu klammern und an das, was es zu bieten hat. Reichtum und ein hohes Ansehen hier auf der Erde werden Jesus kaum beeindrucken, wenn wir eines Tages vor ihm stehen. Vers 26. Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Diese Aufforderung Jesu, ihm nachzufolgen, ist das stärkste Argument dafür, dass die Griechen, die Jesus persönlich kennenlernen wollen, tatsächlich zu ihm geführt wurden. Zumal Philippus und Andreas Jesus bereits seit ungefähr 3 Jahren nachfolgten. Die Formulierung in dem eben vorgelesenen Vers, wer mir dienen will, der folge mir nach, richtet sich wohl ziemlich eindeutig an Menschen, die den Schritt in die Nachfolge noch nicht gewagt haben. Die folgenden Verse in Kapitel 12 sind sehr stark geprägt von den düsteren Aussichten, die Jesus auf sich und seine Jünger zukommen sieht. Hier spürt man sehr deutlich, dass die vor ihm liegende Freude, die der Hebräerbrief erwähnt, Jesus keineswegs in einen euphorischen Zustand versetzt, der alles Leid vergessen lässt. Sondern Jesus ist sich bewusst, dass die schwerste Stunde seines Lebens nicht mehr lange auf sich warten lässt. Vers 27. Jesus spricht: Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Jesus bringt hier zum Ausdruck, dass er sich nicht leichtfertig dafür entschieden hat, seinen Weg bis zum bitteren Ende fortzusetzen, sondern dass er ein ganz bestimmtes Ziel damit verfolgt. Er möchte am Kreuz stellvertretend für die Menschen sterben, damit sie nicht wegen ihrer Sünden zugrunde gehen. Deshalb kommt es für ihn auch nicht in Frage, seinen himmlischen Vater darum zu bitten: Hilf mir aus dieser Stunde. Wichtig ist mir, darauf hinzuweisen, dass der Tod Jesu am Kreuz nicht nur mit dem qualvollen Leiden verbunden ist, das jeder andere, der gekreuzigt wird, auch erleiden muss. Und das sind wahrhaftig grausame Qualen. Doch was Jesus erleidet, geht noch weit über das rein menschliche Leiden hinaus. Ja, niemand kann ermessen, was es heißt, die Sünden der ganzen Welt auf sich zu nehmen und die Gottverlassenheit ertragen zu müssen, die Jesus am Kreuz erträgt. Ich denke, was sich da vollzieht, lässt sich mit unseren Vorstellungen von körperlichen und seelischen Schmerzen kaum beschreiben. Jetzt ist meine Seele betrübt, heißt es in Vers 27 nach der Lutherbibel. Im griechischen Neuen Testament ist davon die Rede, dass seine Seele erschüttert ist. Bestürzung und Entsetzen ergreifen Jesus, als er an das denkt, was schon bald auf ihn zukommen wird. Der Apostel Paulus scheint genau das vor Augen zu haben, als er an die Christen in Galatien schreibt: Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Dieser Vers aus dem Galaterbrief, ferner die Aussage Jesu, dass derjenige, der ihm dienen will, ihm nachfolgen soll, und außerdem seine Bestürzung angesichts seiner immer näher rückenden Todesstunde, all das hängt unmittelbar zusammen. Denn wenn ich begreife, dass Jesus einen unglaublich hohen Preis dafür bezahlen musste, um mich von meinen Sünden zu befreien und mich aus der Gottesferne herauszuholen, dann kann ich mein Christsein nicht als private Nebensache betrachten, sondern dann wird meine Beziehung zu Jesus zur wichtigsten Sache in meinem Leben. Um mit Paulus zu sprechen, ich werde mich allein des Kreuzes rühmen, an dem Jesus gestorben ist und durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Oder ganz frei übersetzt: Weil Jesus starb, starb auch diese Welt für mich. Das heißt, sie ist mir nicht mehr wichtig. Und deshalb bin ich gewissermaßen auch tot für ihre Ansprüche und Forderungen an mich. Zurück zu unserem Bibeltext im 12. Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus hat also den Gedanken beiseite geschoben, seinen Vater darum zu bitten, ihm das Kreuz zu ersparen. Denn er ist ja mit dem Ziel auf diese Erde gekommen, für die Sünden der Menschen zu sterben und sie dadurch zu erlösen. Deshalb betet Jesus, Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Das Gebet Jesu, Vater, verherrliche deinen Namen, bedeutet nichts anderes als: Lass bitte das geschehen, was deiner Ehre dient. Auch wenn es mir schwerfällt, mit den schwierigen Begleitumständen fertig zu werden. Eine solche Bitte fällt den meisten Christen schwer, auch wenn die Begleitumstände kaum mit dem zu vergleichen sind, was Jesus auf sich nehmen muss. Allzu oft meinen wir, Gott zu ehren, das müsste uns auch irgendwie Spaß machen. Ich will keinesfalls behaupten, dass Gott zu ehren immer nur Verzicht und Leid bedeutet. Auch mit einem fröhlich gesungenen Danklied auf den Lippen kann man Gott die Ehre geben. Aber manchmal, Manchmal werden wir eben auch genötigt, zur Ehre Gottes etwas Schweres zu ertragen oder auf etwas zu verzichten. Die Bereitschaft Jesu, wirklich alles zur Ehre seines himmlischen Vaters zu tun, bleibt, wie wir eben schon gehört haben, nicht unbeantwortet. Aus dem Himmel erklingt die Stimme Gottes. Ich habe ihn, also Jesus, verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Weiter ab Vers 29. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. Die anderen sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Was hier geschieht, kann man mit dem vergleichen, was jeden Sonntag während der Predigt passiert oder auch mit den Reaktionen, die ich auf die Sendereihe durch die Bibel bekomme. Es gibt Menschen, die sich eine nur mittelmäßige Predigt oder eine langweilige Radiosendung anhören und dann trotzdem fröhlich bekennen, Gott hat dadurch zu mir gesprochen. Jetzt weiß ich, was er von mir will, und ich fühle mich ermutigt. Andere sagen, das war aber eine schöne Predigt, Herr Pastor. Doch insgeheim denken sie, hoffentlich hat Frau Meier gut zugehört, denn was gesagt wurde, trifft genau auf sie zu. Tja, und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Zuhörern, die weder für sich noch für andere etwas Brauchbares entdecken konnten. Sie haben im übertragenen Sinne nur ein Donnern gehört, wie die Leute in Jerusalem. Schade, wenn das geschieht. Denn, so macht Jesus seinen Zuhörern klar, es geht um sehr wichtige Dinge. Weiter ab Vers 31. Jesus sagt, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr's habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Soweit die Verse 31 bis 36. Sie zeigen, dass viele Juden an den Christus, hebräisch Messias, völlig unrealistische Erwartungen haben. Sie wünschen sich einen starken Helden, der hier auf Erden der Gerechtigkeit Gottes zum Durchbruch verhilft, der, nebenbei gesagt, auch die ungläubigen Römer, die das heilige Land besetzt halten, davonjagt. Einem solchen kraftvollen Messias entspricht Jesus aber nicht. Ja, er wird erhöht werden, aber erstmal nur, indem er ans Kreuz gehängt wird. Jesus beendet seine Rede, indem er seine Zuhörerschaft dazu auffordert, sich ihm zuzuwenden. Er sagt, glaubt an das Licht, solange ihr's habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Das ist ihre Stunde, um sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Der letzte Abschnitt von Kapitel 12, bestehend aus den Versen 37 bis 50, wirkt fast wie eine Zusammenfassung. Denn meines Erachtens wird hier zurückgeblickt auf die etwa 3 Jahre, in denen Jesus öffentlich gepredigt und geheilt hat. Dabei wird noch einmal deutlich, dass es durchaus Menschen gab, die sich in seine Nachfolge rufen ließen, auch wenn sie ihm nicht wie seine 12 Jünger auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Ferner gab es Menschen, die von ihm begeistert waren, solange er genügend Wunder vollbrachte. Aber insgesamt fällt die folgende Bilanz ziemlich nüchtern aus. Das Volk Israel als Ganzes hat seinen Messias nicht angenommen. Hier nun die Verse 37 bis 50 an einem Stück. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn, damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Soweit der letzte Abschnitt aus Kapitel 12, die Verse 37 bis 50. In den zuerst gelesenen Versen stellt der Verfasser des Johannesevangeliums klar, die Israeliten hätten eigentlich allen Grund dafür gehabt, sich Jesus zuzuwenden. Denn die Hinweise der alttestamentlichen Propheten sind eindeutig. Und die Wunder, die Jesus vollbracht hat, und seine vollmächtigen Worte sind es nicht weniger. Aber wer morgens aufwacht und zu sich selber sagt, heute gibt es bestimmt nichts zu sehen, deshalb werde ich meine Augen ganz einfach den ganzen Tag geschlossen halten, der wird genauso blind sein wie jemand, der tatsächlich nicht sehen kann. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir das 13. Kapitel des Johannesevangeliums. Es beginnt mit einer Schilderung, wie Jesus sich ein Tuch um die Hüften bindet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Er, der Messias, der König der Juden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.